Schönen guten Morgen an diesem besonderen Freitag, am Karfreitag. Ein ganz besonderer Feiertag. Und deshalb habe ich mir auch einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Pfarrerin Christina Maria Bammel. Hallo und guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Wittke. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Der Karfreitag ist ja nicht so ein typischer Feiertag, an dem man sich Leute einlädt und unter Leute geht und feiert, außer man feiert Gottesdienst. Und das machen wir jetzt. Gottesdienst im Gespräch.
Wir feiern Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes. Kraft zum Leben, die aufsteht und Neues schafft. Und im Namen Jesu, Bruder und Freund des Lebens. Und im Namen des Geistes, ein Stück vom Himmel, schon jetzt. Amen.
Frau Bammel, ich habe ja vor dem Karfreitag so ein bisschen, also da hätte ich jetzt fast ein Wortspiel mit Ihrem Namen gemacht, also so ein bisschen Manschetten, so eine gewisse Zurückhaltung. Dieser Tag ist für mich, ist mir nicht ganz geheuer, denn ich erinnere mich noch aus meiner Kindheit, ich gut gelaunt hinten im Auto meiner Eltern, Radio an, und dann habe ich meine Eltern gefragt, warum die heute so komische und vor allem so langsame Musik im Radio spielen. Antwort meiner Eltern: Heute ist Karfreitag. Heute ist ein Trauertag. Heute ist Jesus verstorben. Es hat gesessen. Ich wusste damals durchaus schon, wer Jesus war. Also nicht, dass es der Nachbar mit seiner Frau irgendwie war. Aber mein Problem war, ich fühlte mich nicht wirklich traurig. Eigentlich bin ich erst durch die trübsinnige Musik traurig geworden. Muss das sein? Also muss man heute traurig sein?
Ich glaube, das Unbehagen, das Sie als Kind gehabt haben, das ist eines, damit sind Sie nicht allein gewesen als Kind. Und manchen geht das ja noch bis ins Erwachsenenalter so hinein. Dieses Unbehagen mit diesem Tag, was wird an diesem Tag eigentlich von mir erwartet? Oder was habe ich für eine Erwartung an diesem Tag? Mhm. Aber um das zu beschreiben, wie dieses Unbehagen vielleicht sich auch nochmal verwandeln könnte in was Gutes, denke ich gerade an einen Film. Vor etlichen Jahren habe ich mit meinen kleinen Töchtern einen Film gesehen, Comic Alles steht Kopf, Inside Out hieß der. Ja, da gab es dieses Mädchen, Riley, die quasi von Geburt bis Teenageralter begleitet wird, und man geht quasi im Film in ihren Kopf, und da sind die 5 Basisemotionen, wenn man so will. Ja, Traurigkeit und Freude und Hass und Wut und Ekel. Und Freude steht immer am Steuerpult. Freude steuert immer alles bei der das kleinen Riley. Das ist schon mal großartig. Und Traurigkeit schleift immer irgendwie durch die Gegend und weiß gar nicht, warum sie überhaupt da ist, und sieht auch so blau und depressiv aus. Und dieser Film erzählt auf eine zauberhaft liebevolle Weise davon, was es bedeutet, wenn wir akzeptieren, dass es auch diese Traurigkeit gibt. Und Rileys Weg ins Teenageralter bedeutet in ihrem Kopf, dass sie auch diese Traurigkeit lernt zu integrieren. Dass sie lernt, damit umzugehen, dass es Schmerzen gibt, die nicht einfach wieder mit ich kaufe dir ein Eis und streichel einmal drüber wieder gut werden, sondern dass es da mehr gibt, was uns berührt und bewegt. Aber dass wir damit umgehen, die Freude zu schätzen und sie zu lieben, die Sehnsucht wachzuhalten und die Traurigkeit nicht auszuschließen, sondern sie zu integrieren.
Darf ich das zusammenfassen als: Ich darf traurig sein, aber ich muss es nicht?
Ganz genau.
Frau Bammel, wir haben in unserer Familie früher am Karfreitag immer Matthias Hering in Zwiebelsahnesoße mit Kartoffeln gegessen, weil klar die Devise war: Kein Fleisch, sonst essen wir das Fleisch Jesu. Das klingt heute für meine Ohren total außergewöhnlich und super fromm, aber damals, Anfang der 70er Jahre, haben das eigentlich alle Familien in unserer Nachbarschaft so gemacht. Aber ich mochte schon damals keinen Matthias Hering, also allein deswegen mochte ich schon den Karfreitag nicht. Kennen Sie dieses Essensritual, und gibt es noch andere Essensrituale oder andere Rituale überhaupt?
Also ich kenne das Fischritual am Karfreitag genauso wie Sie, und ich war auch nie ein Fan davon, weil ich weder Fisch noch Fleisch mag. Weitere Speiserituale weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es besonders karg und besonders entbehrungsreich in bestimmten Frömmigkeitstraditionen sein soll. Was ja irgendwo auch ganz stimmig ist, weil es darum geht, die Kargheit dieses Tages auch noch einmal besonders zu unterstreichen mit dem, was man zu sich nimmt. Die Kargheit dieses Tages wird ja auch damit unterstrichen, und das ist wiederum ein Ritual, das sehr zu meinem Herzen spricht, dass der Altar in der Kirche abgedeckt wird und in Schwarz gehüllt wird, das Kreuz gegebenenfalls verhüllt wird. Und damit für die Augen sowas entsteht wie eine Leerstelle und uns an die Leerstellen erinnert, die entstehen durch Leid, Verlust, Trauer, die sich dann auch in solche Leerstellen legen darf, es nicht zukleistern, sondern damit auch die Kargheit dieses Tages unterstützen. Ich weiß, dass Menschen auch Rituale schätzen, die mit Musik zu tun haben, dass sie, wenn sie auch das ganze Jahr nicht in die Kirche gehen, aber dann am Karfreitag einmal die Johannespassion hören und dann still aus der Kirche rausgehen und die Stille des späten Nachmittags dann gerne für sich, ich würde jetzt mal sagen, genießen und füllen eine Unterbrechung, die sonst das Jahr mit seinen Routinen, mit seinen Leisten müssen, Erfolg leisten, mit seinem durchgedrückten Rücken haben müssen, eben nicht hat.
Nun habe ich schon deutlich gemacht, dass ich den Karfreitag eigentlich nicht so mag, aber gerade in diesem Jahr merke ich, dass der Karfreitag vielleicht in die aktuelle Zeit auch ganz gut reinpasst und schon mal Vorschau auf Ostern. Manchmal denke ich so, ja, wie feiere ich denn in diesem Jahr Ostern? So ein schönes, fröhliches Fest. Kann ich denn fröhlich sein? Also in der jetzigen Zeit habe ich tatsächlich auch eher das Gefühl, belastet und leidvoll kann ich gerade schon sein.
Ich glaube, es gibt einen großen Trosthunger im Moment in dieser Welt. Wir stellen uns alle miteinander nochmal vor, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben mit den pandemischen Einschränkungen. Wir wissen seit mehreren Wochen, was dieser Frühling für viele Menschen bedeutet, die ihre Heimat verlieren, die in Furcht und Zittern und Angst und Schrecken stehen und ankommen, entweder in unserem Land oder in den Nachbarländern. Da ist so viel Kummer. Da ist auch das Trauern um diejenigen, die wir verloren haben. Und dem einen Ort zu geben und das nicht zu verdrängen und nicht einfach zu sagen, wird schon alles wieder, dem einen Ort zu geben, ich glaube, das macht den Schatz von Karfreitag aus.
Heute ist ein freier Tag, wie ein Sonntag. Normalerweise frage ich immer, was uns dieser Sonntag zu sagen hat, was die Überschrift ist. Das ist bei Karfreitag jetzt ziemlich klar. Trotzdem einmal die Frage, was bedeutet eigentlich das Kar? Und welche Bedeutung hat dieser Feiertag im Vergleich zu anderen Feiertagen wie Weihnachten oder Pfingsten?
Das Kar, von Kara kommt es, eine alte Wortwurzel. Kummer steckt da drin, Trauer, Klage. Das Stille. Und im Angelsächsischen gibt es auch diese alte Wurzel Kara. Das erinnert Sie vielleicht, die Sie so unglaublich gut englischsprachige Lieder kennen und lieben, ans Care.
Ja, ah, to Sorge, care. Ja, Sorge.
To care. Also von dort her kommt das genau. Und das ist das, was der Karfreitag auch sagt. Bei allem Trauer, bei aller Kummer, den wir schon benannt haben, Gott sorgt. Gott sorgt in Jesus für diese Welt. Unvorstellbar liebevoll, unvorstellbar barmherzig. Und diese Sorge, diese und auch das, was Sorge bedeutet, dass es mit Hingabe einhergeht und dass diese Hingabe auch oftmals über die Grenzen gehen kann und sehr, sehr viel Kraft bedeutet, all das steckt in diesem Karfreitag. Und sich darauf mal zu besinnen und dafür den Raum zu haben, sich zu besinnen und wieder zu Sinnen zu kommen, sich davon berühren zu lassen, das steckt in diesem Karfreitag. Es macht ihn zu etwas ganz Besonderem. Deshalb sprechen beispielsweise auch die Anglikaner von einem Holy Day, von dem Good Friday in einer Holy Week.
Und im Vergleich zu Weihnachten und Pfingsten, welchen Stellenwert nimmt er so ein?
In manchen Zeiten der christlichen Tradition war es ein ganz hoher Feiertag. Das ist er für viele Menschen auch noch im Glaubensgefühl und in der Glaubensbiografie. Ist auch gar nicht so verkehrt. Jemand hat mal gesagt, Weihnachten und Karfreitag hat eigentlich die gleiche Botschaft. Gott liebt diese Welt und gibt dafür sein Bestes und sein Liebstes, sein Kind. Und auch wenn wir das jetzt unendlich brutal finden, das so zu hören, aber dass Weihnachten und Karfreitag die Botschaft haben, Gott gibt alles, was er hat, für diese Welt, weil er sie so unendlich liebt. Deshalb ein Karfreitag ist kein Tag zum Fürchten, sondern vielleicht auch ein Tag, um Danke zu sagen.
der Traurigkeit, sagten sie, der Traurigkeit einen Raum geben zu können, aber auch nicht traurig sein zu müssen. Damit kann ich was anfangen, hier am Karfreitag sich besinnen zu können. Das bedeutet nicht gleichzeitig traurig sein zu müssen, finde ich gut. Nachdenklich sein zu dürfen, bewusst Innenschau zu halten und zu betreiben. Wir kommen zur Bibelstelle und ich bin gespannt, in welche Stimmung mich jetzt die Bibelstelle versetzen wird.
Ja, diese Bibelstelle hören wir aus dem Evangelium nach Lukas, mein persönlicher Favorit. Und wir hören, wie Lukas die Kreuzigung Jesu gedeutet hat.
Aha.
Also nicht nur das, was gesehen wird, sondern auch, wie es verstanden werden kann. Und manchmal ist das, was wir sehen, nur das, was eben tatsächlich vor Augen ist. Und dann geben wir dem etwa noch eine Bedeutung. Und manchmal ist die Bedeutung, die wir dem geben, was wir sehen, etwas ganz anderes als das, was wir sehen. Aha, das ist jetzt ein
spannend.
Kompliziertes
Sehr
Vorwort,
schön.
Aber
nein,
jetzt
nein, nein,
gehen
super.
Wir in Gedanken nach Jerusalem vor die Tore der Stadt. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, da kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, der lästerte über ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere Übeltäter und er wies ihn zurecht und sprach, du fürchtest ja noch nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser Jesus aber, der hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sprach er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, ja, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Frau Ball, Sie haben gesagt, so okay, es wird beschrieben, was wir sehen, es wird aber auch interpretiert. Geschieht die Interpretation also durch die beiden Übeltäter und durch das, was die beiden sagen? Ich sag mal so ganz platt, der eine ist ja netter. Und der andere irgendwie nicht. Das ist so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen. So auf der einen Seite, ne, der eine, der Gute, der andere. Aber helfen Sie mir. Was will uns Lukas mit dem freundlichen Übeltäter, was will er uns sagen? Aber vielleicht auch mit dem unfreundlichen.
Also ich glaube, Lukas will insgesamt eine Grundbotschaft vermitteln, die Menschen, die dieses unglaubliche Folterinstrument aufgestellt haben, die ihre Räuber ans Kreuz hängen und dann einen unschuldigen Menschen dazwischen hängen, diese Menschen denken, sie töten Menschen. Was soll's, ein Toter, drei Tote mehr oder weniger? Aber Lukas sagt, damit trefft ihr Gott selber mitten ins Herz. Mit jedem Menschen, den ihr tötet, trefft ihr Gott selber mitten ins Herz. Und Gott hat darauf aber noch eine Antwort. Und diese Antwort geht über die Grenzen des Todes hinaus. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gott akzeptiert die Grenze des Todes an und für sich nicht. Er macht nicht bei den Machtspielen innerhalb des Lebens, des irdischen Lebens mit. Und die Erwartung in Jerusalem war ja, jetzt kommt ein neuer König und der wird den Römern den Garaus machen und wird das jüdische Volk endlich befreien und endlich wird es in Frieden leben. Passierte alles nicht. Gott ist anders machtvoll. Er lässt sich einerseits treffen, mitten ins Herz, mit jedem gefolterten und getöteten Menschen und gleichzeitig sagt er, der Tod, dieser Tod, dieser sinnlose Tod ist nicht das Letzte. Soweit erstmal. Die beiden Übeltäter, die beiden Räuber oder wie auch immer sie bezeichnet werden, sie stehen ein bisschen für sehr unterschiedliche Perspektiven darauf, wie man mit seiner eigenen Schuld umgeht. Aber die Frage ist auch dort, wie geht Gott mit der Schuld um? Und Gott geht so damit um, dass er auch dort, wo wir es nicht mehr leisten können, es wieder gut zu machen, darauf hat Gott eine Antwort. Und hat eine Kraft, damit umzugehen, die unser Denken und unser ganzes Fassungsvermögen eigentlich überschreitet. Das kann man nicht denken. Das kann man vielleicht nur glauben. Das kann man vielleicht in Lieder packen oder einfach nur mit Stille annehmen. Und alles, was Jesus tut in diesem Augenblick, ist zu bitten. Er bittet Gott selber, Vater, vergib. Und dieses Bitten können. Manchmal gibt es Situationen, in denen wir nur noch bitten können. Das ist etwas, was eine zutiefst menschliche Haltung ist. Und selbst wenn man nicht Christ ist und das alles nicht glauben kann und nicht für sich annehmen kann, aber dafür gibt es bestimmt auch ein Verständnis, dass wir immer wieder in Situationen unseres Lebens kommen, wo wir nur bitten können, vergib.
Mag ich gar nicht viel darauf antworten oder reagieren. Nur eine Frage. Kommt der unfreundliche Übeltäter auch ins Paradies?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube es.
Irgendwie passt ja auch heute noch das Wetter zu diesem Tag, dem Karfreitag, graue Wolken. Auf der anderen Seite, der Karfreitag ist auch der Anfangstag des Osterfestes, ne? Das Ende der Passionszeit, der Tag des größten Leids, gleichzeitig der Tag der größten Hoffnung, die sich hoffentlich erfüllen möge. Allerdings haben wir, oder sprechen wir nur von mir, habe ich es ja sehr leicht, von Hoffnung zu sprechen. Aber für so viele Menschen ist genau das fast schon das Letzte und auch Schwierigste zugleich, die Hoffnung zu behalten. Wir kommen zur Fürbitte.
Und wir bitten Gott genau darum, uns in diesem schweren und in dem augenscheinlich Hoffnungslosen trotzdem in der Hoffnung zu halten. Und wir tun das, indem wir für andere auch bitten. Daraus besteht die Fürbitte. Wir bitten für die Kinder, 2/3 aller Kinder sollen es sein aus der Ukraine, die auf der Flucht sind. Wir bitten Gott darum, dass er nicht wegsieht, dass er sich nicht die Augen zuhält, sondern dass er uns auch hilft, dabei hinzusehen und zu helfen. Wir bitten Gott um all diejenigen, die nicht wissen, wie sie heute noch ihren Bauch füllen sollen, weil sie schlichtweg nichts zu essen haben. Über 350 Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht. Machen wir uns da nichts vor. Auch hier sind die Kinder die am schlimmsten Leidtragenden. Um sie und für sie bitten wir und bitten darum, dass wir nicht allein dabei bleiben, nur zu bitten, sondern dass wir tätig werden, dass wir wissen, was zu tun ist und es auch tun. Und wir bitten für all diejenigen, die hungern nach Gerechtigkeit, die hungern nach einem Land, in dem es fair zugeht und frei zugeht und deshalb eine Kraft haben zu widersprechen, die dem Rat der Gewalt auch in die Speichen fallen. Menschen in Ländern wie Belarus und Russland und in Diktaturen auf dieser Welt. Wir bitten für sie und wir bitten um Widerstandskraft für diese Menschen. Und wir bitten immer wieder dort, wo wir Besitzgier, wo wir Neid, wo wir toxische Beziehungen sehen, wo wir mangelnde Teilnahme feststellen und auch selber darin gefangen sind. Vater, vergib. Amen.
Im Supermarkt und unter Freunden, also im Supermarkt vielleicht nicht heute oder ganz bestimmt nicht heute, aber da wünscht man sich jetzt schon mal frohe Ostern. Und für mich macht es da tatsächlich einen kleinen Unterschied, ob ich frohe Ostern oder ein schönes Osterfest wünsche. Denn Ostern ist erst Sonntag und morgen ist ja auch erst Kar-Samstag. Aber das Osterfest, das beginnt für mich persönlich schon heute. Und schon heute gibt es besonders schöne Wünsche. Der Segen.
Gottes Segen, ja, auch und gerade über diesem besonders schönen und besonders schweren Tag. Diesem Tag, der uns an unsere Verletzlichkeit, an unsere Endlichkeit und uns auch daran erinnert, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Und ein Tag mit Segen. Gott segne, hüte und halte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und hülle dich in Barmherzigkeit. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir, deiner Seele, deinen Liebsten und deinen Feinden Versöhnung und Frieden. Amen.
Zum Abschluss eine ganz schlichte, aber ich mag sie nicht als banal empfundene Frage sehen. Wie sehr freuen Sie sich gerade in diesem Jahr auf Ostern? Oder steht es Ihnen auch ein bisschen bevor? Wie ist das?
Nein, schütteln den Kopf. Nein. Ganz und gar nicht. Wirklich viel mehr als sonst. Und das hat 2 Gründe. Das eine: Es ist dieses Osterfest, das wir jetzt am morgigen Samstag und am Sonntag und dann auch am Ostermontag haben werden. Ein wieder anderes nach 2 Jahren Pandemie. Ja. Gemeinden kommen wieder zusammen und setzen sich zum Osterfrühstück hin, wenn sie aus der Osternacht kommen werden. Und dieses Gefühl, aus der kalten Kirche zu kommen und dann den ersten heißen Kaffee und ein Osterei dazu. Und das in Gemeinschaft am Tisch mit anderen, ist das nicht großartig? Und der zweite Grund ist eigentlich der erste, dass wir wieder Hoffnung feiern und es gemeinsam tun. Und dass wir gegen alles, was niederdrückt, aufstehen und uns aufrichten lassen. Welche bessere Botschaft gibt's? Darauf freue ich mich einfach wahnsinnig.
In diesem Sinne, wir wünschen Ihnen ein schönes, gesegnetes und friedvolles Osterfest. Gottesdienst im Gespräch auf Ihrem Radio Paradiso heute am Karfreitag.